Radioaktiv am Samstag. Rechtsgebiete.
Recht schönen guten Tag. Mein Name ist Roman von Alvensleben. Ich begrüße Sie heute wieder zu der Sendung Rechtsgebiete hier bei Radioaktiv. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und als Zuhörer mein Gast sind. Ich möchte heute mit Ihnen und mit meinem Studiogast das Thema Arbeitsrecht durchleuchten und insbesondere Fragen zum Kündigungsschutz stellen. Ich werde Ihnen gleich meinen Gast vorstellen. Es handelt sich um einen Hamelner Fachanwalt für Arbeitsrecht, der hier auch seine Kanzlei betreibt. Also bis gleich. Radioaktiv heute Nachmittag zum Thema Arbeitsrecht und Kündigungsschutz in der Sendung Rechtsgebiete. Ich begrüße bei mir im Studio den Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Hameln, Thilo Stolberg aus der Kanzlei Stolberg in der Pyrmonter Straße in Hameln. Recht schönen guten Tag, Herr Stolberg.
Schönen guten Tag, Herr Kollege.
Sie sind als Fachanwalt für Arbeitsrecht mit eigener Kanzlei in Hameln tätig. Wie kommt man auf die Idee, als Rechtsanwalt das Rechtsgebiet des Arbeitsrechts für sich selber auch als Fachanwaltschaft auszuwählen? Sind das persönliche Dinge oder ist das einfach allgemeines Interesse als Anwalt, sich hier zu spezialisieren?
Ja, das sind zum einen sicherlich auch eigene Interesse an diesem Fachbereich. Und zum Teil, wie bei mir, war es eigentlich auch schon so, dass ich damit im Studium begonnen habe, dieses Wahlfach zu belegen. Und im Rahmen der beruflichen Ausübung kam dann im verstärkten Maße eben das Interesse dafür auf. Und ich denke mal auch, wenn man als Anwalt gut und fachlich kompetent aufgestellt sein möchte, dann zählt so eine fachliche Qualifikation ganz sicherlich da dazu.
Diese Fachanwälte, das habe ich auch schon von den Kollegen, die ich in den letzten Sendungen dabei hatte, gehört, haben eine entsprechende besondere Qualifikation. Wie viele Fälle sind das im Arbeitsrecht? Wie viele Stunden muss man nachweisen? Wie regelmäßig sind die Fortbildungen?
Ja, das wird geregelt in der Fachanwaltsordnung und die besagt halt im Fall des Arbeitsrechts, dass man über einen Zeitraum von 3 Jahren 100 praktische Fälle aufweisen muss und dann entsprechend auch die Ausbildung, also sprich den entsprechenden Fachanwaltslehrgang belegen muss, den man dann auch mit entsprechenden Klausuren erfolgreich abschließen sollte.
Und Fortbildungen regelmäßig werden auch durchgeführt?
Selbstverständlich. Dazu ist man als Fachanwalt verpflichtet nach der entsprechenden Fachanwaltsordnung, dass man im Jahr mindestens 10 Stunden Fortbildung nachweisen muss.
Der Arbeitsmarkt ist schnelllebig. Auch in der Winterzeit werden immer eine Vielzahl von Kündigungen ausgesprochen. Ich denke ja insbesondere auch an das Baugewerbe. Sind Arbeitsverhältnisse einfach so von heute auf morgen kündbar im Baugewerbe oder allgemein?
Also es kommt immer, das ist die Standardantwort des Juristen, es kommt immer auf den Einzelfall drauf an. Gerade der Bereich des Baurechtes oder im Baugewerbe gelten sehr spezielle Vorschriften, die häufig im Tarifrecht zu finden sind. Sonst gilt im Übrigen, ich kann selbstverständlich ein Arbeitsverhältnis entsprechend gesetzlicher Fristen oder auch vertraglicher Fristen beenden und kündigen. Das steht mir als Arbeitgeber wohl auch als Arbeitnehmer zu.
Das heißt, es kann auch vereinbart werden, ohne dass das gegen das Gesetz verstößt, dass beispielsweise tägliche Kündigungsfristen vereinbart
werden. Das kann durchaus vereinbart werden. Ob das dann rechtlich Bestand hat, das ist dann das zweite Paar Schuhe. Aber da gilt der Spruch, wo kein Kläger, da kein Richter. Wenn beide Seiten damit einverstanden sind, dann kann man das sicherlich auch vereinbaren. Nur man sollte sich schon, und das ist auch meine Empfehlung, ganz sicherlich mindestens an die gesetzlichen Kündigungsfristen halten.
Die sind ja im BGB definiert, da gibt es glaube ich keine, also bürgerliches Gesetzbuch, ja. Da gibt es keine Sondervorschriften zu.
Das kommt drauf an, auch wieder die Antwort. Dort sind die ordentlichen Kündigungsfristen normiert. Es gibt dann auch tarifliche Kündigungsfristen und zum Teil gelten diese Tarifverträge auch unabhängig davon, ob die Parteien tarifgebunden sind oder nicht. Also das gilt insbesondere für Tarifverträge, die für allgemeinverbindlich erklärt werden. Da gelten die Vorschriften dieses Tarifvertrages auf das entsprechende Gewerbe, beispielsweise Hotel- und Gaststättengewerbe oder aber das Friseurgewerbe in Niedersachsen. Dort gelten spezielle Tarifverträge und diese Fristen gelten unabhängig davon, ob ich nun als Arbeitnehmer in der Gewerkschaft bin oder als Arbeitgeber im Arbeitgeberverband.
Das heißt also, wenn es Tarifverträge gibt, habe ich auch gar keinen Einfluss darauf, den Arbeitsvertrag selber im Vorfeld zu gestalten, auch im Hinblick auf Kündigungsfristen, sondern der ist dann für mich und auch für alle anderen Betriebe und alle anderen Arbeitnehmer in diesem Gewerbe bindend?
So ist es. Der gilt quasi Kraft Gesetzes, also geht den vertraglichen Vereinbarungen vor.
Das heißt, wenn ich einen Arbeitsvertrag habe, der nicht mit dem Tarifvertrag kompatibel ist, dann gilt immer der Tarifvertrag.
Im Falle der allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge sicherlich ja. Andernfalls muss, ich sag mal, für normale Tarifverträge aus anderen Bereichen, die nicht für allgemeinverbindlich erklärt worden sind, gilt dann aber gleichwohl der vertragliche Kontext. Es sei denn, man hat im Vertrag auch Bezug genommen auf den Tarifvertrag, was auch häufig und üblich ist.
Okay, jetzt wollte ich mit Ihnen über Kündigung im Speziellen reden. Es gibt 2 Arten von Kündigungen, das habe ich zumindest recherchiert. Einmal die verhaltensbedingte Kündigung, einmal die betriebsbedingte Kündigung. Was ist die verhaltensbedingte Kündigung?
Nun, es gibt denn in der Tat, es gibt sogar noch einen Grund mehr. Also es gibt verschiedene Gründe. Also die verhaltensbedingte Kündigung ist die, da liegt der Kündigungsgrund in dem, wie der Name schon sagt, in dem Verhalten des Arbeitnehmers. Das heißt also, es gibt eine Vielzahl von Fällen. Der Arbeitnehmer macht blau, der Arbeitnehmer stiehlt im Betrieb. Das sind verhaltensbedingte Kündigungsgründe. Und es gibt dann natürlich noch ganz andere Kündigungsgründe, die dann auch möglicherweise in der Person des Arbeitnehmers liegen. Beispielsweise der Arbeitnehmer ist langfristig krank, dann ist das auch ein Kündigungsgrund. Und dann gibt es letztlich die betriebsbedingten Gründe. Das heißt, der Arbeitgeber ist veranlasst, im Rahmen von Stellenabbau Arbeitsplätze zu minimieren und kündigt dementsprechend Arbeitnehmern. Das ist dann die betriebsbedingte Kündigung.
Im Rahmen der betriebsbedingten Kündigung, da muss man dann wahrscheinlich auch das Kündigungsschutzgesetz beachten. Wann gilt das Kündigungsschutzgesetz in diesem Zusammenhang?
Ja, das Kündigungsschutzgesetz, vielleicht hat es der ein oder andere Zuhörer schon einmal gehört, ist eine spezielle Norm, die halt dem Arbeitgeber oder die, welches die Kündigung als solche ein bisschen näher beleuchten und besondere Vorschriften aufstellen. Das Kündigungsschutzgesetz gilt per se nicht von vornherein, sondern es ist im Einzelfall zu prüfen, ob für die Kündigung des betreffenden Arbeitnehmers das Kündigungsschutzgesetz zur Anwendung kommt. Das hängt von zweierlei Faktoren ab. Zum einen von der persönlichen Anwendbarkeit, sprich das Kündigungsschutzgesetz kommt erst bei einer Betriebszugehörigkeit von mindestens 6 Monaten zur Anwendung. Oder aber auch von der sachlichen Anwendbarkeit, da ist es entscheidend, welche Betriebsgröße hat der Betrieb. Da gilt eine sogenannte Kleinunternehmerregelung, die ein bisschen differenziert zwischen der Frage, wann ist das Arbeitsverhältnis insgesamt mit den entsprechenden Arbeitnehmern begründet worden, sodass der Schwellenwert zur Anwendbarkeit zwischen 5 Arbeitnehmer oder 10 Arbeitnehmer liegt. There's a change of pace of fantasy and taste. Do you like good music? Do you like to dance? Oh yeah. Hanging out for a body shop at night. Ain't a strange what we do to feel alright. Oh yeah. When will you come? I'm experienced. Oh yeah. Face to face and back to back. You see and feel my sex attack. Say it. Rush. Rush for fantasy. To midnight, are you feeling alright? Oh yeah. Turn out the light, babe. Are you someone else tonight? Ooh. Name of the neighbor, door to door. Don't ask questions, time for it all. Oh yeah. Face to face and back to back. You see and feel my sex attack. Sing it. Flesh. Flesh for fantasy. We cry. Hey. Flesh. Flesh for fantasy.
Radioaktiv Rechtsgebiete, recht schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen allen. Bei mir im Studio Rechtsanwalt Stolberg, Fachanwalt für Arbeitsrecht mit eigener Kanzlei in Hameln. Herr Stolberg, Sie haben uns gerade über Kündigungsschutzgesetz ein bisschen aufgeklärt und über die Art und Arten der Kündigungen, die es letztlich so gibt. Ich wollte nochmal da ein bisschen ins Detail einsteigen. Ich bin jetzt Arbeitnehmer und ich komme immer zu spät. Ist das ein Grund, mich fristlos zu kündigen?
Das ist erstmal per se gesehen unschön, wenn Sie zu spät kommen würden. Als solches ist das ständige zu spät kommen sicherlich ein Grund, der zu einer Kündigung führen kann. Allerdings nicht, so wie Sie es mir gerade geschildert haben, dass mir als Arbeitgeber sozusagen irgendwann die Hutschnur platzt und ich kündige jetzt fristlos. Sondern in diesen Fällen bedarf es einer sogenannten Abmahnung, sprich ich muss dem Arbeitnehmer deutlich signalisieren, dass ich mit seinem Fehlverhalten nicht einverstanden bin und dass er im Wiederholungsfall dann mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen drohen kann. Da gibt es dann immer noch die Frage, ja, muss ich dann dreimal abgemahnt werden oder nicht? Das sind solche Dinge, die kann man sicherlich im Einzelfall per se nicht als Generalklausel nehmen, dass man sagt, ich habe drei Abmahnungen frei und erst bei der vierten werde ich gekündigt, sondern mir kann durchaus nach der ersten Abmahnung auch verhaltensbedingt gekündigt werden. Mir kann insbesondere auch, und das ist halt auch ein Fakt, mir kann auch sofort fristlos gekündigt werden, wenn nämlich das Fehlverhalten derart grob und vertragswidrig ist, dass dem Arbeitgeber ein Zumuten am Arbeitsvertrag per se nicht mehr zugemutet werden kann. Und zu diesen Gründen zählt insbesondere die Eigentumsdelikte. Also sprich, wenn ich den Griff in die Kasse mache beim Arbeitgeber, fliege ich sofort.
Also der Griff in die Kasse ist letztendlich oder Eigentumsdelikte, Diebstahl der Grund der fristlosen Kündigung. Ist das davon abhängig, was man da wegnimmt? Beispielsweise gibt es ja auch in Krankenhäusern diese Lebensmittel, die einfach weggeschmissen werden, weil ungeöffnet, wenn man jetzt in der Küche beschäftigt ist und nimmt sich so ein Ding mit nach Hause, das ist nicht geöffnet, aber es gehört einem trotzdem nicht, es ist aber weggeschmissen. Wäre das auch so ein Grund aus Ihrer Sicht?
Also das kommt in der Tat etwas darauf an, wie die Bestimmungen im Betrieb gelten. Ja, durchaus ist es zulässig, dass beispielsweise der Arbeitgeber sagt, wenn Lebensmittel, die abgelaufen sind, die ich nicht mehr verwerten kann, die dürfen mitgenommen werden, dann darf ich diese Lebensmittel mitnehmen. Wenn ich es in eigener Regie entscheide, die Lebensmittel sind ja abgelaufen, ich darf sie mitnehmen, dann setze ich mich durchaus dem Risiko aus, dass mir hier gekündigt wird. Und zur Frage dessen, wie hoch der Schwellenwert ist, also das, was ich stehle oder mitnehme, da muss man sagen, da setzen die Gerichte ganz, ganz geringe Schwellen an. Das heißt also, angefangen hat die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes mal mit Entscheidungen eines Metroba-Mitarbeiters, der eine Packung Knochenschinken und eine Tasse, und ich meine, es war auch noch etwas Leberwurst dabei, mitgenommen hat. Das hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, das ist ausreichend für eine fristlose Kündigung. Und spätestens seit den letzten Entscheidungen, die vielleicht auch von dem einen oder anderen Zuhörer verfolgt worden sind, zur Frage der Pfandbons, ist auch klar, das kann auch im Euro-Bereich sein. Das heißt also auch der Arbeitnehmer, der seine private Post mit beispielsweise Briefmarken des Arbeitgebers versieht und wegschickt, muss im Falle des Erwischtwerdens damit rechnen, dass ihm fristlos gekündigt wird.
Gibt es einen Grund, warum die Rechtsprechung das so rigoros verfolgt?
Das Bundesarbeitsgericht sagt oder argumentiert damit, die Eigentumssphäre des Arbeitgebers ist derart schützenswert, dass jedweder Zugriff auf diese Belange sanktioniert werden muss und bejaht in diesem Fall dann eben das außerordentliche Kündigungsrecht.
Jetzt gibt es ja neben der verhaltensbedingten Kündigung, die das betrifft, ja auch noch die weitere Kündigung, die betriebsbedingt ausgesprochen werden kann. Welche Fälle sind das? Sind das auch Fälle, in denen ich zum Beispiel krank bin, weil der Arbeitgeber sagt, das kann ich mir nicht weiter leisten, dass der so lange krank ist, ich kündige dem jetzt?
Also die Kündigung infolge von Krankheit ist sicherlich keine betriebsbedingte Kündigung, sondern ist eine personenbedingte Kündigung. Das heißt, der Kündigungsgrund liegt in der Person des Arbeitnehmers. Und im Falle einer langfristigen Erkrankung kann dies durchaus zu einem Kündigungsgrund werden. Das geht sicherlich nicht. Wir reden jetzt nicht von Erkrankungen von 2, 3, 4, 5 Monaten, sondern wir reden von langfristigen Erkrankungen bzw. Erkrankungen, die per se mit einer Tendenz
der nicht wiederherstellbaren Leistungsfähigkeit zu sehen sind. Das heißt also, wenn ich als Arbeitnehmer einen schweren Autounfall habe und bin sofort, liege im Koma und das ist jetzt längerfristig auch, wird leider nicht besser, dann ist der Arbeitgeber sicherlich berechtigt, Kündigung auszusprechen, die in der Gesundheit liegt, also in dem Grund der Gesundheit des Arbeitnehmers. Der Regelfall wird aber sein, eine normale Erkrankung, die sich einfach längerfristig gestaltet. Und in diesem Fall ist es so, dass das Arbeitsgericht sagt, dann muss im Rahmen einer Prognose diese derart negativ ausfallen, dass ein Festhalten am Arbeitsverhältnis für den Arbeitgeber nicht mehr zugemutet werden kann.
Das heißt also, wenn ich einen Arbeitnehmer habe, der immer kurzfristig krank ist, auf ein, zwei Tage, vielleicht auch eine Woche, und sich das summiert im Rückblick auf mehrere Jahre, dann kann ich für die Zukunft quasi entscheiden, das ist mir nicht mehr zumutbar als Arbeitgeber und da kündige ich.
In der Tat, das kann so geschehen. Allerdings muss dann, wie gesagt, ich erwähnte es, diese Negativprognose derart schlecht sein, dass das Arbeitsgericht davon auch überzeugt wird und letztlich die Kündigung bestätigt, für den Fall eben, dass die Kündigung vor Gericht angegriffen werden sollte.
Letzte Frage vor der nächsten Musik. Wie ist das mit Urlaub? Kann ich im Urlaub gekündigt werden? Das ist auch eine Frage, die häufig auftaucht.
In der Tat, Urlaub oder Krankheit, selbstverständlich kann ich während der Dauer des Urlaubes oder der Krankheit gekündigt werden. Diese beiden Formen Urlaub und Krankheit führen nicht dazu, dass ich besonderen Kündigungsschutz genieße, sondern die Kündigung ist letztlich eigentlich nur eine, wir sagen juristisch, eine Willenserklärung des Arbeitgebers und die muss nur zugehen. Ja, in welchem Zustand ich mich dabei befinde, ob ich im Urlaub bin, ob ich krank bin, das spielt keine Rolle. Die Kündigung geht zu, wenn sie in meinen Briefkasten oder in meinen, wir sagen auch juristisch, in dem Empfangsbereich gerät, also sprich, wenn sie in den Briefkasten eingeworfen wird, wenn sie mir übergeben worden ist, dann geht die Kündigung zu und da spielt es keine Rolle, ob ich dabei im Urlaub bin oder krank bin.
All the waiters in your grand cafe leave their tables when you blink. Oh, every dog must have his every day. Every drunk must have his drink. Don't wait for answers, just take your chances. Don't ask me why. All your life you had to stand in line. The human heart is only make-believe. I am only fighting fire with fire. You are still a victim of the accidents you lead. Sure as I'm a victim of desire. Yeah, yeah, you're all the servants in your new hotel. Throw their roses at your feet. Oh, fool them all, but maybe I can tell. You're no stranger to the street. Don't ask for favors, don't talk to strangers, don't ask me why. Yesterday
Radioaktiv Rechtsgebiete. Mein Name ist Roman von Alvensleben. Bei mir im Studio der Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Hameln, Thilo Stolberg. Herr Stolberg, ich bin im Urlaub, ich erhalte eine Kündigung. Ich komme nach erfolgreicher Erholungsphase zurück aus dem Urlaub zur Arbeit und alle gucken mich mit großen Augen an und sagen, was machen Sie denn hier? Ich habe also die Kündigung nicht erhalten. Wie kann ich irgendwie sicherstellen, dass ich da als Arbeitnehmer auch irgendwie meine Rechte wahren kann?
Ja, zunächst muss man ja sagen, wenn der Arbeitgeber behauptet, das Beschäftigungsverhältnis durch eine Kündigung beendet zu haben, so muss er dies beweisen. Ja, also sprich, er muss nachweisen, dass er dem entsprechenden Arbeitnehmer gekündigt hat. Das geschieht relativ häufig durch persönliche Übergaben von Kündigungen. Dann ist es halt im Rahmen von Zeugenbeweis anwesender Person dokumentiert. Oder aber Kündigungen werden regelmäßig durch eingeschriebene Briefe zugestellt. Das hat für den Arbeitgeber den Vorteil, dass er nachweisen kann, dass er ein bestimmtes Schriftstück an den Arbeitnehmer abgesandt hat. Was ist jetzt nun, wenn das Kündigungsschreiben innerhalb einer Ortsabwesenheit, beispielsweise Urlaub, dann zugeht und ich daraufhin gehindert bin, die notwendige Frist zur Erhebung beispielsweise einer Kündigungsschutzklage am Rande bemerkt, die beträgt 3 Wochen ab Zugang, wenn ich diese Frist versäumt habe. Deswegen, ich war in einem längerfristigen Urlaub, ist ja auch durchaus möglich, dass man 4 Wochen im Urlaub war und komme zurück, Kündigungsfrist oder die Erhebung zur Frist der Kündigungsschutzklage ist schon längst abgelaufen. Da eröffnet mir das Gesetz einen entsprechenden Antrag, sodass ich sage, wenn ich aus persönlichen und nachvollziehbaren Gründen verhindert war, die Frist zur Erhebung dieser Klage einzuhalten, dann kann ich dieses Recht nachträglich noch in Anspruch nehmen. Da gibt es eine entsprechende gesetzliche Vorschrift im Kündigungsschutzgesetz.
Kündigungsschutzgesetz ist das Stichwort. Sie haben vorhin gesagt, da gibt es 2 Gründe, 6 Monate, muss das Beschäftigungsverhältnis bestehen, damit das anwendbar ist auf meine Kündigungsschutzklage. Vielleicht erläutern Sie mal die 2. Bedingung noch und dieses Verfahren, das dann stattzufinden hat und die Frist, die Sie gerade angesprochen haben, auch noch mal in ihrer Bedeutung.
Ja gut, also für die Fragen der persönlichen Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes gilt die 6-monatige Betriebshörigkeit im Falle dessen, dass man sagt, wir reden über betriebsbedingte Kündigungsgründe. Bei betriebsbedingten Kündigungsgründen ist folgende Besonderheit für den Arbeitgeber zu beachten, wenn ich einen bestimmten Arbeitsplatz nicht mehr besetzen möchte und ich möchte den entsprechenden Arbeitnehmer kündigen, dann muss ich innerhalb des Betriebes unter den vergleichbaren Arbeitnehmern auswählen und denjenigen für die Kündigung nehmen, der am mindesten schutzwürdig ist. Da gibt es dann soziale Auswahlkriterien, die eigentlich regelmäßig sich an der Betriebshörigkeit, B, an dem Alter des Arbeitnehmers und C, an etwaigen Unterhaltspflichten orientiert. Da gibt es dann einen Punktekatalog, aus dem Punkte erarbeitet werden und derjenige, der die wenigsten Punkte dann letztlich auf der Habenseite hat, das ist der Arbeitnehmer, der gekündigt werden muss. Das ist eine Obliegenheit, die dem Arbeitgeber obliegt und verletzt er diese Obliegenheit, also sprich diese Sozialauswahl, dann führt das dazu, dass diese Kündigung unwirksam ist. Nun ist es dann auch relativ häufig, dass man sagt, das ist ja ungerecht, der Arbeitgeber muss dann vielleicht den Fleißigsten kündigen. Das ist dann in der Tat so. Allerdings muss man dann einschränkend sagen, in der Praxis führt das dann auch dazu, dass dann halt die Arbeitnehmer auch möglicherweise gekündigt werden, die hätten nicht gekündigt werden dürfen und sich der Arbeitgeber dann vor dem Arbeitsgericht mit dem Arbeitnehmer auf eine Abfindung beispielsweise einigt.
Gibt es für, weil Sie das gerade ansprechen, für die Abfindung irgendwelche Beträge, die man da ansetzen kann? Gibt es da so grundsätzliche Regelungen? Wie viel Abfindung kann ich beanspruchen?
Ja, also das Thema Abfindung ist so, es gibt eine sogenannte Regelabfindung, die besagt, dass ich pro Jahr der Betriebshörigkeit ein 1/2 Bruttomonatsgehalt an Abfindung beanspruchen kann. Die Abfindung als solches, häufig werde ich gefragt von Mandanten, mir ist gekündigt worden, wie ist es mit meiner Abfindung? Man muss ganz klar einschränkend sagen, Abfindungen sieht der Gesetzgeber nur in sehr begrenztem Umfang vor. Und zwar ist es zum einen die Frage, wenn der Arbeitgeber beispielsweise die Sozialauswahl wie ich hatte es gerade angesprochen, nicht berücksichtigt und dann im Rahmen seiner Kündigung ausdrücklich beispielsweise den Arbeitnehmer darauf hinweist, dass für den Fall, dass er keine Kündigungsschutzklage erhebt, er Anspruch auf Abfindung hat. Das muss er aber in der Kündigung ausweisen. Das steht im § 1a Kündigungsschutzgesetz. Und die zweite Möglichkeit einer Abfindung ist die, dass wenn das Gericht zur Auffassung kommt, dass ein Arbeitsverhältnis oder dass die Kündigung sozialwidrig war, es dem Arbeitnehmer aber gleichwohl nicht mehr zugemutet werden kann, am Beschäftigungsverhältnis festzuhalten, ja, weil man sagt, das Vertrauensverhältnis ist derart gestört, hier ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich, dann kann das Gericht auf Antrag hin, also es muss ein regelmäßiger Arbeitnehmer dann beantragen, eine Abfindung zusprechen. Und die orientiert sich dann, wie ich es gesagt habe, an der Dauer der Betriebszugehörigkeit.
Wir haben auch in den meisten Betrieben Betriebsräte. Müssen diese Betriebsräte bei dieser Sozialauswahl mitwirken? Haben die irgendwie eine Zustimmungsproblematik? Müssen die zustimmen? Wie ist die Rolle des Betriebsrates da zu bewerten?
Ja, der Betriebsrat ist ein sehr empfehlenswertes Gremium in einem Betrieb, weil er letztlich die Interessen des Arbeitnehmers vertritt. Im Falle einer Kündigung muss der Betriebsrat grundsätzlich dieser Kündigung nicht zustimmen, sondern er muss nur angehört werden. Der Betriebsrat kann dann entsprechend seinem Geschäftsplan, den er sich selber gibt, dann befinden, was mache ich mit dieser Information des Arbeitgebers. Ein bestimmter Arbeitnehmer soll gekündigt werden und der Arbeitgeber legt eben die Sozialauswahl dar. Widerspreche ich dieser Kündigung oder aber nicke ich diese Kündigung ab oder aber dritte Alternative, ich sage gar nichts dazu. Also im letzteren Fall, also sprich, ich sage gar nichts dazu, dann gilt die Zustimmung sozusagen des Betriebsrates als erteilt. Widerspricht der Betriebsrat, führt das per se nicht dazu, dass die Kündigung unwirksam ist, sondern die Kündigung ist normal wirksam. Nur der Arbeitnehmer hat dann bei Beschäftigungsansprüchen, bei gerichtlich durchsetzbaren Beschäftigungsansprüchen eine bessere Rechtsposition.
Gleich werde ich noch einige Fragen an Sie richten zur gerichtlichen Geltendmachung von Ansprüchen und den Kosten, die dadurch entstehen. Jetzt hören wir erstmal etwas Musik.
Gerne.
Oh,
Radioaktiv Rechtsgebiete heute Nachmittag mit dem Thema Arbeitsrecht und Kündigungen und Kündigungsschutz. Die Flure bei den Arbeitsgerichten sind voll, Herr Rechtsanwalt Stolberg. Das heißt für mich, dass da ein großer Bedarf ist, auch auf Kündigungen letztendlich zu reagieren. Sind es denn häufig Kündigungsschutzklagen, die Sie da befassen, oder werden da auch andere Sachen geklärt beim Arbeitsgericht?
Nun, es sind sicherlich überwiegend die Kündigungsschutzsachen, aber man kann das nicht verallgemeinern. Es gibt natürlich ganz andere Ansprüche, die dann zum Teil verfolgt werden, ob es nun die Abänderung eines Arbeitszeugnisses ist oder ob es ganz profane Zahlungsansprüche sind. Die Palette ist da weit gefächert.
Arbeitszeugnis jetzt, wo Sie es ansprechen, da gibt es ja auch häufig die Frage, ist das Zeugnis so okay, kann ich das so akzeptieren? Ist die Rede von geheimen Wörtern, die irgendwie existieren, und dann gibt es im Internet wahrscheinlich Suchplattformen. Was sagen Sie, wann ist ein Arbeitszeugnis ausreichend und arbeitnehmerfreundlich?
Also man muss dabei sicherlich unterscheiden, wie lange war ich beim Arbeitgeber beschäftigt. Wenn ich da sehr lange schon beschäftigt war, dann habe ich sicherlich nach Ausscheiden Anspruch auf ein sogenanntes qualifiziertes Arbeitszeugnis. In dem Arbeitszeugnis sollten eigentlich alle Dinge aufgeführt sind, also sprich, welche Arbeiten ich erledigt habe, wie der Arbeitgeber mit meinen Leistungen zufrieden war, ob ich selbstständig tätig war. Und Sie haben vollkommen recht, kommt dann auf das entscheidende Wort drauf an. Also sprich, die Benotung dieser Arbeitsleistungen hängt sicherlich davon ab, welche Wortwahl ich verwende, ob ich zu meiner vollen Zufriedenheit gearbeitet habe oder zu meiner vollsten. Das ist schon ein Unterschied, ein Notenunterschied. Und es ist so, der Arbeitgeber muss sicherlich nicht lügen im Rahmen der Zeugnisse, aber grundsätzlich muss man sagen, ein Arbeitszeugnis soll eigentlich wohlwollend formuliert sein und soll letztlich auch dem beruflichen Fortkommen des Arbeitnehmers dienlich sein.
Wir hatten ja dieses Thema Arbeitszeugnis im Zusammenhang mit der gerichtlichen Geltendmachung und den vollen Fluren bei den Arbeitsgerichten. Mhm. Werden da nicht auch Streitigkeiten über Urlaubsgeld, Urlaubsabgeltung, über Weihnachtsgeld und andere Gratifikationen geführt, die letztendlich vielleicht sogar sinnlos sind?
Ja, in der Tat, häufig ist es so, dass wenn es zu einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses kommt, dass dann alles aus den Schubladen herausgeholt wird, was man jetzt noch vermeintlich zu klären hat und zu beanspruchen kann. Und das wird alles in die Waagschale geworfen. Sicherlich ist es so, dass Urlaub, sofern er denn nicht genommen werden konnte, innerhalb der restlichen Arbeitszeit abzugelten ist. Wie es sich dann verhält mit Zusatzzahlungen, Gratifikationen oder anderen Leistungen, das hängt dann zum Teil auch sehr vom entsprechenden Arbeitsvertrag ab. Wenn beispielsweise im Arbeitsvertrag Ausschlussfristen vereinbart worden sind, dann werde ich als Arbeitnehmer sicherlich Schwierigkeiten haben, vermeintliche Überstunden der letzten 2-3 Jahre oder aber die fehlende Gratifikation des letzten Jahres einzufordern.
Also im Arbeitsvertrag kann vereinbart werden, dass man mit diesen Ansprüchen ausgeschlossen ist. Gibt es da irgendwelche Fristen, wie weit man das zurückliegend mindestens vereinbaren kann, und wann ist es nicht mehr wirksam und benachteiligt den Arbeitgeber so sehr, dass man das auch gar nicht hinnehmen muss?
Ja, als Faustformel kann man sagen, das Bundesarbeitsgericht befasst sich natürlich mit solchen Ausschlussfristen regelmäßig und hat normiert, dass man sagt, eine Ausschlussfrist von 3 Monaten soll wohl nicht zu beanstanden sein. Es gibt bei den Ausschlussfristen einfache Ausschlussfristen, da sagt man einfach, der Anspruch ist, binnen einer Frist von 3 Monaten ab entstehen geltend zu machen, und es gibt qualifizierte Ausschlussfristen, die dann normieren, was denn passiert, wenn der Arbeitgeber die Ansprüche ablehnt bzw. gar nicht auf das Anspruchsverlangen reagiert und dann eben ein weiteres Tätigmachen des Arbeitnehmers vorschreibt, nämlich dass er dann eben in diesem Fall binnen einer weiteren Frist von 3 Monaten regelmäßig Klage beim Arbeitsgericht zu erheben hat.
Klage beim Arbeitsgericht, auch ein schönes Stichwort. Justitia kostet Geld, oder wie wir Juristen sagen, ohne Schuss kein Juss. Wie viel kostet ein arbeitsgerichtliches Verfahren? Welche Möglichkeiten habe ich als Arbeitgeber, möglicherweise auch Verfahrenskostenhilfe zu bekommen? Vielleicht können Sie da noch mal was zu sagen.
Ja, also im Falle der sogenannten Kündigungsschutzprozesse, also sprich, wenn sich der Prozess um die Frage dreht, ist die Kündigung gerechtfertigt, ja oder nein, bestimmt das Gericht den Gegenstandswert regelmäßig mit dem dreifachen Bruttomonatsgehalt. Auf den dann festgestellten Gegenstandswert berechnen die Anwälte ihre Gebühren nach den gesetzlichen Vorschriften des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes. Und bei den Fragen der Kosten ist es im Arbeitsrecht besonders wichtig, darauf zu achten oder das zu wissen, dass entgegen der sonst üblichen Praxis, dass wenn ich vor Gericht gewinne, die Gegenseite meine Anwaltskosten zu bezahlen hat, dass diese Regelung im Arbeitsrecht, zumindest in der ersten Instanz, nicht gilt. Das heißt, wenn ich vor Gericht gewinne, dann muss ich meinen eigenen Anwalt selber tragen. Andersherum, verliere ich im Gericht, muss ich gleichwohl nur meinen eigenen Anwalt und nicht den Gegenanwalt bezahlen.
Können Sie mir erklären, warum diese Regelung so getroffen worden ist?
Diese Regelung ist getroffen worden, letztlich aus Chancengleichheitsaspekten und auch aus der Frage, dass der Arbeitgeber nicht, diese Vorschrift ist primär arbeitgeberfreundlich, nicht über Gebühr an Gebühren oder Gebühren zu übernehmen hat, die letztlich unnötige Rechtsprozesse aus unnötigen Rechtsprozessen herrühren. Bei der Frage der Kosten ist zudem nochmal zu berücksichtigen, dass man sagt, der Arbeitnehmer schuldet diese Kosten gegenüber seinem Anwalt primär erstmal selber. Ich rate aber in diesem Zusammenhang jedem Arbeitnehmer zum Abschluss einer entsprechenden Rechtsschutzversicherung, wo auch das Problemfeld Arbeitsrecht mit enthalten ist. Das ist sehr wichtig. Und für diejenigen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die über kein entsprechendes Einkommen verfügen, die sich das nicht leisten können, das gibt es ganz einfach auch so, bietet der Staat auch die Möglichkeit im Wege sogenannter Prozesskostenhilfe, dass diese Kosten, diese Rechtsanwaltskosten dann vom Staat übernommen werden.
Wir kommen langsam schon wieder zum Ende. Nichtsdestoweniger möchte ich von Ihnen noch wissen, wie verhalte ich mich eigentlich als Arbeitnehmer, wenn ich die Kündigung bekommen habe, ohne und unabhängig von der Frage, wie gehe ich rechtlich vor? Ich muss dann ja auch irgendwie Geld bekommen. Stichwort Arbeitsamt. Habe ich da besondere Pflichten im Anschluss?
Ja, grundsätzlich müsste der Arbeitgeber im Rahmen der Kündigungserklärung selbst Sie darauf hinweisen, dass Sie sich unverzüglich, so ist die Formulierung, bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend melden müssen. Das heißt also, unabhängig der Frage, wie lang die Kündigungsfrist ist, beispielsweise ich habe Arbeitnehmer, die haben eine relativ lange Kündigungsfrist aufgrund der Betriebshörigkeit, sage ich mal sechs Monate, dann kann ich als Arbeitnehmer nicht erst dann zum Arbeitsamt gehen, wenn die Kündigungsfrist abgelaufen ist, sondern ich muss mich unmittelbar nach dem Zugang der Kündigung beim Arbeitsamt melden und sagen, ich habe eine Kündigung bekommen, mir ist gekündigt worden zum Stichtag XY. Dann ist es zudem zu prüfen, ist denn diese Kündigung, die ausgesprochen worden ist, gerechtfertigt. Das muss ich man vor dem eigenen geistigen Auge ganz einfach mal sehen. Gibt es einen betriebsbedingten Kündigungsgrund oder gibt es ihn nicht? Ist hier die entsprechende Sozialauswahl vorgenommen worden oder nicht? Das weiß mitunter der Arbeitnehmer letztlich sicherlich nicht persönlich. Und deswegen ist er auch gut beraten, wenn er eine solche Kündigung bekommen hat, sich um rechtlichen Rat zu erkundigen und den Gang zum Rechtsanwalt zu wagen.
Also sagen Sie, der Anwalt sollte immer mit im Spiel sein, wenn es um die Frage geht, mein Recht am Arbeitsplatz und mein Recht im Falle einer Kündigung.
Ja, es muss ja nicht bedeuten, dass ich bei jeder Kündigung einen Kündigungsschutzprozess mache. Mitunter gibt es Kündigungen, wo beide Seiten erkennen, diese Kündigung ist berechtigt und die ist auch gerechtfertigt. Dann macht es keinen Sinn, dass sich damit ein Anwalt nochmal befasst. Aber wenn ich wenn ich da ein bisschen Geschmäckle dabei habe, ich als Arbeitnehmer und sage, das ist doch irgendwas, stimmt doch hier nicht. Spätestens dann sollte man sicherlich den Gang zum Anwalt wählen.
Ja, ich denke, wir haben wieder nicht ausreichend Zeit in dieser Sendung, um alle Fragen rund ums Arbeitsrecht und hier auch speziell der Kündigung erörtern zu können. Ich fand Ihre Antworten sehr informativ und ich denke, jeder der Zuhörer wird hier auch einiges für sich selber mitgenommen haben. Ich bedanke mich für Ihre Anwesenheit und Ihre Informationen, Herr Stolberg. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Ich komme gleich nochmal zurück mit einem Fazit für dieses Thema Arbeitsrecht und Kündigungsschutz. Bis dahin hören wir noch etwas Musik.
Yes, if I bought it, please don't touch. And keep talking endless, that's fine. But could you walk and talk at the same time? Man, it's my name, it's on that bag. To remove your bag, let me call you a cab. Standing in the front yard, telling me how I'm such a fool. Talking about how I'll never ever find a man like you. You got me to stay.
Radioaktiv Rechtsgebiete, das war's auch schon wieder für heute Nachmittag mit der Sendung. Mein Fazit für den Fall des Erhaltes einer Kündigung: wende ich mich eigentlich relativ zeitnah an einen Rechtsanwalt. Der Teufel steckt bekanntlich im Detail und es gibt verkürzte Fristen im Arbeitsrecht. Es kann auch kompliziert sein bei der Frage von betriebsbedingten und verhaltensbedingten Kündigungen. Wie ist das mit Urlaubsgeld? Wie ist das mit anderen Abgeltungen von Urlaubszeit und? Ich denke, jeder ist gut beraten, sich dann anwaltlicher Hilfe zu bemühen. Für mich war es das heute wieder mit der Sendung Rechtsgebiete. Ich wünsche Ihnen noch einen recht schönen Nachmittag. Erholen Sie sich gut. Bleiben Sie uns gewogen, schalten Sie radioaktiv ein und Schalten Sie insbesondere auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt um 15 Uhr Rechtsgebiete bei Radioaktiv.
Die Sendung Rechtsgebiete ist eine Talksendung und ersetzt keine rechtliche Beratung. In Bezug auf die Aussagen besteht kein Rechtsanspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
Sitting here wasted and wounded at this old piano, trying hard to capture the moment this morning I don't know. Cause a bottle of vodka still lights in my hands. Some blonde gave me nightmares. I think she's still in my bed. And I dream about movies they won't make of me when I'm dead. With an ironclad fist, I wake up to French kiss the morning. While some marching band keeps its own beat in my head while we're talking about all of the things I still long to believe. Love, the truth, what you mean to me, and the truth is, baby, you're all that I. Far away, each step that I take's on my way home. King's ransom and dimes I'd give just to see through this payphone. Still I run out of time, or it's hard to get through to the bird on the wire. Flies me back to you, I just close my eyes and whisper, baby, my love is true. I wanna lay you down in a bed of roses. For the night I'll sleep on a bed of nails. And I wanna be just as close as the Holy Ghost is. And lay hotel bar hangover, whiskey ran dry, the barkeeper's wigs cooking, just giving me the eye. No matter, said yes, but I laughed till I cried. Thinking about you while my mistress, she calls me to stand in the spotlight again. Tonight I won't be alone, but you know it don't mean I'm not lonely. I've got nothing to prove, but it's you that I defend. I wanna lay on a bed of nails, and I wanna be just as close as the Holy Ghost is. And
And